Hallo und herzlich willkommen bei Rethinking Marketing. Das ist der Podcast der Markenberatung Cherrypicker, der Antworten darauf finden will, wie zukunftsfähiges Marketing aussehen muss. Mit namhaften Köpfen aus der Branche wollen wir darüber sprechen, warum das Marketing in der Krise steckt, welche Fähigkeiten und Tools CMOs brauchen, um ihren Job richtig gut zu machen und wie Agenturen das so begleiten können, dass sie relevant für ihre Kunden sind und auch bleiben.
Alte Regeln brechen, Neues verstehen, mehr Zukunft will, muss durch Wandel gehen. Das Marketing steht jetzt in der Pflicht, zu führen, zu prägen und nicht nur mit sich. Willkommen bei Rethinking Marketing, warum Marketing sich verändern muss. Willkommen bei Rethinking Marketing, die Zukunft beginnt jetzt bei uns.
Ich heiße Lena Herrmann, ich bin der Host dieses Podcasts und mit mir sitzen hier der CEO von Cherrypicker, Oliver Klein. Hallo Oliver.
Hallo Lena, schön wieder da zu sein.
Und der CEO der Serviceplan Group, Florian Haller. Hallo Florian.
Hallo Lena, freue mich da zu sein.
Ja, wir wollen heute so ein bisschen über moderne und zukunftsfähige Agenturkundenmodelle sprechen. Das ist das Thema, das du auch in dem Buch besprochen hast, Rethinking Marketing. Den Link findet ihr in den Shownotes, wenn ihr euch dafür interessiert. Bevor wir da jetzt aber gleich so richtig reingehen, haben wir eine Frage mitgebracht. Dieser Podcast lebt ja auch ein bisschen davon, dass in dem Fall die vorherige Gästin, Susanne Schramm von Motel One, eine Frage dem nächsten Gast mitgegeben hat, ohne zu wissen, wer das jetzt als nächstes sein wird. Und in dem Fall bist du das jetzt, Florian. Und sie hat dich gefragt, welche Marke schafft es denn aktuell am besten, Technologie und Menschlichkeit glaubhaft miteinander zu verbinden und warum?
Also, ich würde Apple wahrscheinlich picken, ja. Zugegebenermaßen jetzt nicht sehr überraschend, aber was ich an Apple begeisternd finde, ist, dass es eben eine Marke ist, die auf der einen Seite technologischer Vorreiter war und immer noch ist, ja, aber auf der anderen Seite das Ganze eben immer in den Nutzen des Menschen stellt und dadurch eine ganz hohe Begehrlichkeit und eben auch emotionale Bindung der Menschen zu der Marke Apple hinbekommt. Und das ist nicht selbstverständlich, wenn du die Wettbewerber anschaust, dann sind das dann doch eben meistens eher technische Feature-Produkte.
Oliver, hast du auch so eine Marke, die du jetzt irgendwie hier so in den Ring werfen kannst?
Ja, unbedingt. Aber Mist, Florian, das ist mir so vorgekommen. Ich finde Apple auch ganz toll. Aber ich habe eine zweite, auch wenn man vielleicht gar nicht so sehr auf den ersten Blick drauf kommt. Ich bin großer Netflix-Fan. Und ich finde, Netflix schafft das auch, mich persönlich anzusprechen. Ich fühle mich da sehr aufgehoben. Auch wenn das jetzt vielleicht nur ein Dienst ist, vermeintlich. Aber ich fühle mich in der Kommunikation angesprochen. Ich fühle mich wie in der Darbietung, wie es gemacht wird. Sie haben immer wieder spannende Themen. Ich finde, was auch cool dabei ist, dass sie eben auch die technologisch Vorschläge machen. Sie kennen mein Profil, das bin ich ja nicht ganz unschuldig dann dran, ich lasse es ja zu. Und sie nutzen Technik aus meiner Sicht sehr, sehr gut. Und ohne, dass es zu aufgesetzt ist, ohne, dass ich mich ausspioniert fühle. Und das ist eine gute Mischung, finde ich. Also für meine Bedürfnisse, ich will nicht wissen, wie hoch mein Netflix-Konsum in der Woche ist. Da fühle ich mich sehr, sehr gut aufgehoben. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Mischung, wo es nicht eben so aufdringlich ist, so vordergründig ist, dass jetzt noch Technik dazukommt.
Ja, danke dafür. Wir sprechen, ich habe es gerade schon gesagt, heute über zukunftsfähige Agenturkunden. Modelle. Ich finde schon den Begriff, den du da gewählt hast, Florian, ich zitiere dich ja da, ganz spannend. Du sprichst also nicht nur von Agenturmodellen, die für Kunden entstanden sind, sondern wirklich von Agenturkundenmodellen. Vielleicht so eine kleine Definition am Anfang. Was verstehst du denn darunter überhaupt?
Naja, was ich damit sagen will, ist am Ende des Tages, ja, geht's ja gar nicht so sehr um das neue Agenturmodell, sondern geht es darum, wie die Zusammenarbeit zwischen Kunde und Agentur als Modell funktioniert. Und da, glaube ich, muss man ansetzen. Wenn wir nur über die Organisationsstrukturen von Agenturen diskutieren, die im Übrigen immer unterschiedlich sein muss für die unterschiedlichen Kunden, dann greifen wir dabei, glaube ich, zu kurz. Sondern es muss der Prozess zwischen Agentur und Kunde eben anders organisiert werden.
Würdest du sagen, dass das was ist, was am Anfang einer Zusammenarbeit als allererstes mal definiert oder festgelegt werden muss?
Absolut, absolut. Ich glaube, dass das etwas ist, was im klassischen Pitch-Verfahren, ja, wo wir oft noch in Situationen sind, wie wir es ehrlich gesagt schon vor 30 Jahren waren, ja, wo wir dann irgendwelche Kampagnen hochhalten, ja, vergessen wird, worauf es in Wirklichkeit ankommt, ist eine Zusammenarbeit. Und Zusammenarbeit ist eben zusammenarbeiten, ja. Und diese Zusammenarbeit, die muss erfolgreich sein. Und sich darüber die Gedanken zu machen, wie, was das Betriebsmodell da dahinter ist, jetzt mal technisch sozusagen gesprochen, ja, das glaube ich ist die zentrale Herausforderung.
Oliver Florin hat es gerade gesagt, wie vor 30 Jahren wird teilweise noch gepitcht, sicherlich nicht immer, aber trotzdem auch immer noch. Was beobachtest du da so, diese ja so strukturelle Themen, wie Florian sie gerade jetzt kurz angesprochen hat, wie sehr werden die in Pitches bereits besprochen?
Eigentlich dürfen sie gar nicht in Pitches besprochen werden. Eigentlich müssen sie vorher besprochen werden. Muss der Kunde sie erstmal besprechen für sich. Also ich habe wahrscheinlich über 200 oder mehr Projekte gehabt, wo wir über Agenturmodelle gesprochen haben. Und wir haben immer darüber gesprochen, weil ein Kunde sagt, ich habe zu viele Agenturen, zu wenig Agenturen, die falschen Agenturen. Ich gehe unter in der Steuerung meiner Agenturen. Was muss ich tun? Lass uns doch mal überlegen, ob du eigentlich ein Agenturmodell hast oder ob ein Modell dir hilft und eine Struktur deiner Agenturen dir hilft und auch die Rollen deiner Agenturen, sie festzulegen, ob es dir hilft, die Komplexität besser in den Griff zu bekommen. Und oft kommt dann aus diesen Überlegungen auch raus, dass man sagt, okay, ich habe für mein Modell, was ich anstrebe, was wir dann entwickelt haben zusammen, nicht die richtigen Partner. Also an einer oder anderen Stelle fehlt mir auch ein Partner. Und dann wählen wir sie aus. Also wurde das Modell schon vorher besprochen. Und was ich aber ganz wichtig finde, Florian, ich finde deinen Begriff Betriebssystem eigentlich ganz klasse, weil es ist nicht ein Modell, wo man sagt, liebe Agentur, du hast jetzt irgendwo einen Pitch gewonnen oder einen Auswahlprozess und sag mir doch mal, wie wir zusammenarbeiten. Ich glaube, das hat man schon vor 50 Jahren gemacht. Das funktioniert heute aber nicht mehr, weil die Welt ist einfach komplexer und viele Agenturen auch nicht alles anbieten können. Also Ausnahmen bestätigen die Regel. Ihr als Serviceplan seid eine der wenigen Agenturen, die wirklich zumindest in der Theorie alles abbilden können, was eine Agentur abbilden kann. Dafür habt ihr die gesamte Größe und die Möglichkeiten und die Leute auch dahinter. Bei den meisten Kunden haben sie eben nicht eine Agentur oder eine Agenturgruppe, sondern sie haben das verteilt. Und sie machen sich eigentlich viel zu wenige Gedanken, wie man das zusammenbringt und orchestriert und welche Ordnungen man dahinter packt und welche Rollen man packt. Und vor allem auch, es ist ja nicht etwas, was man der Agentur überlassen darf oder sollte, sondern dass man sagt, was ist denn für unser Unternehmen eigentlich gut? Und die Unternehmen, mit denen ich spreche und die Menschen, mit denen ich spreche, die haben natürlich überhaupt keine Erfahrung damit. Und ohne jetzt dir zu nahe treten zu wollen, Florian, wenn ein Kunde sagt, ich gehe jetzt auf meine Agentur zu und sage, ja, dann mach mir mal einen Vorschlag, dann finde ich, hat er schon den ersten Fehler gemacht. Er überlässt ja dann eine Teilaufgabe euch als Agentur und sagen, wie orchestriert man das? Und man muss dann erstmal beim Kunden anfangen. Also jedes Agenturmodell muss eigentlich, wenn es gut funktionieren soll, auch auf jeden Fall in sich beinhalten, was denn man auch auf Kundenseite verändert.
Also ich glaube, das ist ehrlich gesagt der Punkt, den ich in der Praxis immer wieder oder zunehmend beobachte, ja, dass die Kunden sich die Frage stellen, was ist eigentlich die Struktur unseres Marketings, was ist sozusagen das Betriebsmodell auf unserer Seite des Marketings? Und das ist ehrlich gesagt oftmals viel schwieriger zu beantworten als dann das Agenturmodell, was dann folgt, ja? Deswegen meine ich eben, es geht um das Kundenagenturmodell am Ende des Tages und ganz viele Kunden haben das Problem, dass sie mittlerweile 12 Disziplinen-Silos haben, dass sie das in 20 Ländern aufgebaut haben, dass das alles nicht mehr wirklich zusammenpasst, ja. Was Social Media in Frankreich gemacht wird, wie das dann mit der Kampagne in Italien aussieht, wie der Media-Einsatz in Polen ist und so weiter und so weiter. Und dass dadurch eine Zerfaserung des Marketings passiert ist, die nicht mehr funktioniert. Und das ist eigentlich so meiner Beobachtung nach der viel wichtigere Ansatz zum ersten, zu klären, wie wollen wir denn unser Marketing international und eben nach einem roten Faden her letztendlich aufstellen.
Ich gebe dir völlig recht. Also ich erlebe es in der Tat, viele Unternehmen, auch die, mit denen wir zusammenarbeiten, sind immer noch extrem in Silos aufgebaut. Und wenn du in Silos aufgebaut bist, wie willst du denn dann eine einheitliche Kommunikation sicherstellen? Und wie willst du dann auch einheitlich oder effizient deine Agenturpartner entsprechend steuern? Und das ist eine riesen Herausforderung. Und was viele dann auch überhaupt nicht berücksichtigen bei dem ganzen Modell, das ist ja, das Agenturmodell kannst du aufzeichnen, in irgendeiner Form, übereinander, untereinander, hierarchisch, im Kreis, ja. Aber dahinter ist, das Wort Betriebsmodell fand ich gut, dahinter ist, ich nenne es mal Arbeitsmodell. Dahinter ist nämlich ein Modell, wie arbeitet man miteinander? Wie kollaborativ sind wir oder wie hierarchisch sind wir? Arbeiten Agenturen zusammen oder arbeiten sie einzeln? Verzahnt man das nicht? Viele Kunden überlegen ja auch, ob sie das dann inhausen gerade, Riesenthema gerade, was kann ich denn alles inhausen? Vielen ist gar nicht klar, dass Inhousing in vielen, vielen Fällen eher negativ fürs Unternehmen ist, perspektivisch, als dass es gut funktioniert, weil sie das Modell, das großartige Modell einer Agentur gar nicht in-house nachbauen können. Und da brauchen sie Menschen, die sich einfach auskennen. Und das kann die Agentur sein, in der Tat. Können auch andere Berater sein oder wer auch immer. Aber da würde ich jedem Kunden raten, denkt drüber nach, ob euer Modell so richtig ist und holt euch jemand, der wirklich Erfahrung mit solchen Modellen hat. Holt euch Unterstützung rein. Ihr könnt es selber gar nicht wissen, weil ihr habt die Erfahrung nicht. Ihr habt niemanden, der das schon ein paar Mal gemacht haben kann.
Florian, du hast gesagt in deinem Artikel, dass gravierende Umstrukturierungen in der Regel in den Unternehmen als Basis für alles erstmal sein müssen. Oliver hat das ja gerade auch so ein bisschen anklingen lassen. Kann man denn in irgendeiner Art und Weise sagen, was für eine Struktur am Ende da irgendwie stehen sollte, damit man eben auch auf eine ja, moderne, effektive, zukunftsfähige Art und Weise mit seiner Agentur oder seinen Agenturen zusammenarbeiten kann? Oder ist das was total Individuelles, was man von Unternehmen zu Unternehmen irgendwie sich anschauen muss?
Also, das ist schon von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, ja. Und deswegen gibt da nicht einen Standardrat, wie man es machen muss, ja. Genau das Gleiche gilt für uns als Agenturen. Im Übrigen, wir arbeiten in ganz unterschiedlichen Konstellationen mit Kunden zusammen, ja, und richten uns nach den Bedürfnissen und Anforderungen unserer Kunden und nicht umgekehrt. Es gibt ein paar Gemeinsamkeiten, die mir auffallen. Ein Punkt ist, ich glaube, du musst beim Endkunden, ja, musst du ansetzen. Und beim Endkunden ist die Kernaufgabe eine Datenplattform, weil das ist die Art, wie man seine Kunden heute abbildet, ja. Möglichst über First-Party-Data kann man auch anreichern dann über weitere Daten. Aber das ist mal der eine Punkt, um das zentral zusammenzufassen. Das ist nicht so selbstverständlich, wie es klingt, weil viele haben dann sehr viele Inseln, aus denen heraus Kunden bedient werden, oder manche haben, ehrlich gesagt, viel zu wenig Daten, die dann auch marketingtechnisch eingesetzt werden können. Das ist mal ein Punkt an der Schnittstelle Organisation und Technologie. Zweiter Punkt ist eben das Thema der globalen Zentralisierung. Also durch die Digitalisierung haben wir einfach völlig durchlässige Märkte mittlerweile, ja, und haben nicht mehr wie früher feste Ländergrenzen. Und das heißt, das bietet natürlich eine große Chance, am Ende des Tages Kostenstrukturen zu verschlanken und ein einheitliches Bild international aufzutreten. Also das heißt, das zweite große Thema, was ich sehe, ist internationale Zentralisierung. Dritter Punkt ist, das spielt jetzt mit dem zweiten Punkt zusammen, ist eben das ganze Thema, Disziplinen zusammenzufassen und unter dem Gedanken einer Customer Journey aus Endkundensicht zu ordnen, ja. Da sind eben noch viele Kunden, nochmal, wir als Agenturen haben schon ähnliche Themen, ja, aber sind noch in zu vielen Einzeldisziplinen aufgebaut, und das ist dann halt kontraproduktiv. Und wie gesagt, wenn man dann nicht international zentral eine zentrale Strategie hat oder eine zentrale Organisationsform hat, dann wird es halt einfach ausufernd, ja. Also das sind so die drei Punkte, die ich so beobachte. Und wie das dann genau geht, muss man dann im Einzelfall dann anschauen.
Kommt in diesem Konstrukten, sage ich jetzt mal, in diesen unterschiedlichen individuellen Konstrukten, dem CMO eine neue, eine andere Rolle zu als früher? Verändert sich so eine Rolle?
Ich habe die These, dass der CMO wichtiger wird und geworden ist in den letzten Jahren, ja. Und ehrlich gesagt, sollte Vorstandskollege sein, ja. Vielleicht sollte er sogar der CEO sein. Weil wenn man Marketing richtig definiert, dann ist es marktorientierte Unternehmensführung. Und warum ist das so? Da gibt es zwei, drei Gründe. Der eine Grund ist, dass das Marketing am Ende des Tages viel mächtiger geworden ist, dadurch, dass es über den E-Commerce die letzte Meile bis hin zum Endkunden gebracht hat. Also das heißt, die Marketingfrau, der Marketingmann, der oder die CMO sind am Ende des Tages verantwortlich für einen großen und zunehmend wachsenden Teil des Umsatzes, ja. Und eben nicht mehr nur für eine abstrakte Markengestaltung, die wichtig ist, ja. Zweiter Punkt ist, wenn man sich das mal so anschaut, dann, weiß nicht, ob ich mir jetzt Freunde mache, aber nehmen wir den Automotive-Bereich, zu glauben, dass wir gegenüber chinesischen Anbietern das immer beste Produkt haben, ja, und sich das dann sozusagen von selber verkauft. Das ist in diesen Zeiten, wo Produkte immer transparenter, vergleichbarer werden, glaube ich, nicht haltbar. Wir müssen uns darauf einstellen, dass die Marke zunehmend wieder das unterscheidende Kriterium ist und die Emotionalität, die in der Marke steht, das entscheidende Kriterium ist, was unsere Produkte dann von anderen Produkten unterscheidet, ja. Und das wiederum fließt wieder in der CMO-Funktion zusammen. Und der dritte Punkt ist, dass ein richtig definierter CMO oder eine richtig definierte CMO, am Ende des Tages die Schnittstelle ist, ja, zwischen Technologie, MarTech und AdTech, zwischen Daten, was den Kunden angeht und, wie gesagt, dem kreativen Erscheinungsbild, das die Marke nach außen bringt. Und deswegen ist das eminent wichtig und auch nochmal viel wichtiger, als das früher vielleicht gewesen ist, wo die Marketingleiterin oder der Marketingleiter dann vielleicht in seinem oder ihrem Silo saß und sich mit dem Auftritt der Marke befasst und nicht viel mehr.
Damit müssen Sie sich aber auch mit ganz anderen Zahlen und KPIs messen lassen. Also das Leben wird ja nicht leichter.
Ehrlich gesagt, das halte ich auch für eine gute Entwicklung, ja, weil etwas, was nicht messbar ist, wenn du einen Beitrag zum Unternehmen bringst, der nicht messbar ist, ja, der ist dann auch schnell nichts wert. Ja, der wird dann auch schnell zusammengecuttet. Und du kannst heute den Beitrag des Marketings zum Unternehmenswert wirklich relativ klar benennen und zeigen und über KPIs deutlich machen. Das heißt nicht, dass man deswegen nur noch Dinge macht, die sofort auf einem KPI irgendein Ergebnis erzeugen. Ja, diese Freiheit nehme ich mir zumindest als Unternehmer, dass ich sage, wir machen noch ein paar Sachen, die finden wir einfach cool und die toll und da haben wir das Gefühl, das bringt unsere Marke voran. Ja, das darf man ja trotzdem noch machen. Aber grundsätzlich zu sagen, diesen großen Investitionsblock, den wir da ausgeben, den wollen wir messbar machen. Wir wollen wissen, was das bringt. Das verstärkt die Position des Marketings. Und ich wünsche mich gar nicht mehr zurück in die Zeiten, wo man gesagt hat, das ist so eine Hexerei und wir gucken mal, was dann passiert und glauben irgendwie dran, dass das irgendwie alles toll wird. Ne?
Ich erlebe gerade auch bei den ganzen Themen Awards oder bei unserer eigenen Auszeichnung Best Agency, dass viele dann immer noch werben mit KPIs wie Reichweite oder Likes. Ist ja ganz nett, aber das sind nicht die richtigen. Ich habe heute einen Case gesehen, da wurde von einer Marke ein Markencase über längere Zeit aufgebaut und gezeigt und die Markenentwicklung in Korrelation mit dem Börsenwert. Das ist ein KPI. Ich finde, wir müssen aufhören, dass wir über reine Kommunikations-KPIs reden. Wir müssen hier zu Unternehmenskennziffern kommen. Welchen Wertbeitrag hat das Marketing für das Unternehmen? Und es kann nur eben ein monetärer Wert sein auf Unternehmensebene. Es kann Börsenwert sein, es kann Umsatz sein, es kann Absatz sein und nicht reine Kommunikationswerte. Und das ist, finde ich, auch die Rolle des CMOs, indem man sagt, was können wir tun, um das Unternehmen wertvoller zu machen. Mit dem Vehikel Marke, ne, zum Beispiel auch, ne, und mit dem Thema Absatz. Und ich finde, weil du fragtest ja, wie ändert sich die Rolle? Ich finde, der CMO in Zukunft ist definitiv nicht mehr das, was er manchmal vielleicht in dem einen Unternehmen heute noch ist, de facto, ist nicht mehr der Verwalter der bunten Bildchen und der Assets. Er oder sie muss eigentlich der Visionär für die Marke seines Unternehmens. Der Gedanke, Florian, den du hattest, der CMO muss eigentlich der CEO sein, den finde ich sehr, sehr spannend, weil was machen denn erfolgreiche Unternehmen aus? Größtenteils, sie sind auch erfolgreiche Marken. Und dass dann das Marketing nicht mal auf Vorstandsebene besetzt ist, finde ich fatal, aber er darf nicht mehr der Diktator sein, wie es früher vielleicht mal war. Der alte Marketingleiter, Werbeleiter, der sagt, ich gebe das alles ganz klar vor und ihr müsst das alles so machen, sondern es muss anders sein, es muss kollaborativer sein. Zukünftige Funktion des CMOs ist, die Menschen mit einzubinden, nach innen und nach außen, die Potenziale zu sehen, aber dann auch eine Richtung vorzugeben. Und das vermisse ich bei dem einen oder anderen heute, der in Marketing-Führungsposition ist. Manche Menschen sind immer noch eher Verwalter als Gestalter. Wir brauchen mehr Gestalter, damit die Unternehmen wieder erfolgreicher sind. Das ist die Rolle, finde ich, des zukünftigen CMOs. Kollaborativer, aber nach vorne sehen und mit Leute mitnehmen, Menschen mitnehmen.
Aber sind wir an diesem Punkt schon? Also ich finde, das klingt ja toll, was ihr sagt. Und ich nicke auch ganz begeistert und ich bin total mit euch einer Meinung. Aber sind wir an diesem Punkt schon? Also das würde mich tatsächlich interessieren aus eurer ganz täglichen Praxis und Erfahrung. Seht ihr das?
Geh durch den Supermarkt, guck dir das Regal an oder irgendein POS, ist völlig egal was. Und guck mal, wo du glaubst, dass da Marken sind, die so stark profiliert sind, wie wir haben gerade über Apple oder Netflix gesprochen. Wie viele Marken sind denn wirklich noch Marken heute? Wer ist denn wirklich so profiliert? Es gibt natürlich einige, klar, und unsere gesamte Industrie lebt davon. Aber ich glaube, manche Marken müssen sich wirklich mal die Frage stellen, sind sie eigentlich noch eine Marke und haben sie noch die Anschlussfähigkeit oder die Connection zu ihren Konsumenten? Da ist viel Luft nach oben. Deshalb haben wir ja auch dieses Buch gemacht. Wir wollen es ja rausschreien, Rethinking Marketing. Wir müssen Marketing neu denken. Und wie Florian sagte, aus Konsumentensicht. Ich glaube, da sind wir noch lange nicht. Wir müssen aber sehr schnell dahin kommen, sonst haben wir ein Problem.
Naja, und dann gibt es natürlich gerade in Deutschland immer noch das ein bisschen Geschäftskultur bei uns, ja, ein Stück weit eine zurückhaltende Attitüde zum Thema Marketing. Ja, da ist immer noch in sehr vielen Unternehmen ist das Gefühl da, Marketing ist eigentlich etwas, was man macht, wenn man dann noch Geld hat, weil man hat das beste Produkt und das verschickt man in Länder und dort wird das dann vertrieben und dann machen wir noch ein bisschen Marketing obendrauf. Ja, und das ist eben, wie gesagt, ein Stück weit gelernte Geschäftskultur, eine vielleicht vom ein bisschen auch ein Ingenieursland, ja. Und das ist, wie gesagt, heute, glaube ich, nicht mehr zeitgemäß. Also das heißt, das braucht schon ein Stück weit Zeit fürs Umdenken. Und da gibt es manche Unternehmen, die sind da weiter vorne und manche, die lassen sich Zeit oder haben andere Prioritäten.
Aber sag mal, Florian, darf ich dich mal was fragen an der Stelle? Weil du hast gerade einen ganz wichtigen Punkt gemacht. Ich habe mal etwas gelernt, was man damals antizyklische Werbung nannte. Eigentlich müsste es doch jetzt zur aktuellen Zeit müsste es doch eine super Chance geben für antizyklisches Marketing oder antizyklische Maßnahmen. Aber ich sehe sie draußen nicht. Ist das so? Findet das nicht statt? Warum nutzen nicht mehr Unternehmen die aktuelle Chance, dass man doch eigentlich jetzt, wo alle doch ein bisschen lethargisch sind, doch mehr machen könnte und dadurch mit weniger Mitteleinsatz einen größeren Effekt haben könnte? Oder geht das nur mir so? Wie siehst du das?
Nee, das zeigen auch unsere Zahlen. Also das muss man so sagen, dass gerade in Deutschland im Moment in dieser rezessiven Phase, dass viele Kunden Investitionen ins Marketing eher zurückfahren. Ja, und wie gesagt, das ist nicht bei allen so. Da gibt es welche, die sagen tatsächlich, im Regen kannst du gewinnen, kannst du andere Fahrer überholen, ja, und Punkte gut machen. Aber eben viele sagen auch, jetzt fahren wir erst lieber mal vorsichtig, bis das Wetter wieder besser wird. Das ist ein bisschen eine Einstellungssache. Und nochmal, in Deutschland gibt es ein Stück weit eine zurückhaltende Haltung zum Thema Marketing bei vielen Unternehmen. Und das ist aus den Gründen, die ich vorhin genannt habe, glaube ich, wirklich falsch.
Es ist ja auch so, du hast ja gerade vorhin gesagt, im Idealfall ist der CMO der CEO. Also ehrlich gesagt kenne ich jetzt nicht die ganzen Studienabschlüsse unserer CEOs, die wir hier in Deutschland haben. Aber wenn man sich jetzt mal anschaut, wie viele CEOs es gibt, die ursprünglich vielleicht mal einen CMO-Posten hatten und sozusagen diesen Marketing-Background mitbringen, da fallen mir nicht so wahnsinnig viele ein. Also das ist ja nach wie vor sehr, sehr zahlen-, sehr wirtschaftlich getrieben. Und das Marketing schafft es häufig nicht. Also dieser Karriere-Step in den CEO-Posten hinein, der bleibt vielen ja dann am Ende doch verwehrt.
Der Denkfehler, Entschuldige, liegt jetzt in dem, das Marketing ist rechenbar. Der Unternehmensbeitrag des Marketings ist heute rechenbar. Und ganz am Ende des Tages, ganz einfach, du hast jetzt nur ein KPI, in puncto E-Commerce und direkter Vertriebsleistung. Ja. Und das ist für viele Unternehmen ein zunehmend größerer Faktor in ihrer gesamten Umsatzgestaltung. Also Marketing ist rechenbar, Marketing soll sich auch rechenbar machen. Unternehmensführung und Marketing sollen sich nicht reduzieren, nur auf ein paar KPIs, das ja. Aber nochmal, das Marketing ist rechenbar heute.
Würdet ihr sagen, dass es die ja so eine Art Hohlschuld von den CMOs ist und dass die CMOs dafür arbeiten müssen, dass sie diesen Platz auch bekommen am Vorstandstisch, dass sie auch wirklich gehört werden im Kreise der VorstandskollegInnen? Oder liegt es an den CEOs, das Marketing auch einfach besser mit einzubinden?
Ich glaube, dass das Marketing stärker daran arbeiten muss, dass sein Beitrag, wie gesagt, zum Unternehmenswert oder zur Unternehmensentwicklung eben klarer verstanden wird. Und dann geht das ganz von selber. Und das ist natürlich die Aufgabe, sage ich jetzt mal, von uns als Branche insgesamt, ja, daran zu arbeiten.
Kann man als Agentur da CMOs auch in irgendeiner Art und Weise unterstützen?
Wir haben ja am Ende des Tages das gleiche Interesse, ja. Also auch wir müssen schon daran arbeiten, eben, dass der Beitrag, der Wertbeitrag des Marketings und uns als Kommunikationsexperten, ja, eben gesehen wird und verstanden wird und gemessen wird. Führt man plötzlich auch ein Stück weit andere Diskussionen mit dem Einkauf, als nur über Tagessätze zu sprechen.
Nochmal zurückkommend auf die Agenturkundenmodelle, mit denen wir so ein bisschen eingestiegen sind. Oliver, es gibt ja inzwischen viele, so nennen wir sie mal Customized Agenturmodelle. In verschiedener Art und Weise können die ja Customized sein, aber so als Überbegriff. Glaubst du, dass das eine Lösung sein kann?
Ich möchte erstmal den Begriff dann hiermit ein bisschen erklären. Wir haben mal vor einiger Zeit geguckt, was gibt es eigentlich für verschiedene Modelle der Customers Agency. Wir sind auf insgesamt 10 Stück gekommen. Das ist entweder, ja, es ist ein Joint Venture zwischen Unternehmen und einer Agentur zum Beispiel. Es ist Kooperation zwischen mehreren Agenturen. Es ist eine Exklusivagentur für den Kunden oder eben nicht. Es gibt ganz viele verschiedene Spielformen einer Customers Agency. In meinem Verständnis, eine Customers Agency ist eine Agentur, die über das Maß hinaus auf eine Kundenorganisation hin zugeschnitten ist. Also was man nicht von der Stange bekommt, sondern was gebaut werden muss. Das macht aber nur Sinn, und das ist genau der Trugschluss, den manche Leute vielleicht noch gar nicht wissen oder verstanden haben. Eine Agentur zu bauen für einen Kunden bedeutet ja, du hast ein beidseitiges Commitment. Das heißt, jemand kann nicht einfach sagen, ja, ich pitche mal um eine Customization, mal gucken, wer das dann irgendwie machen will. Und dann habe ich mal irgendwie 500.000 Euro und dann wird das schon laufen. Das wird nicht funktionieren. Um was zu bauen, musst du eben gucken, was braucht das Unternehmen und wie kann man die Kundenorganisation und die Agenturorganisation bestmöglich miteinander verzahnen und was braucht es dafür? Und das braucht auf jeden Fall von Kundenseite erstmal eine Menge Geld und ein auch längeres Commitment. Und dann muss das ganze System erstmal ans Laufen kriegen. Das hast du, wenn du jetzt zum Beispiel, mal gucken, Florian, wie du das siehst, auch wenn man jetzt eine sehr große Agentur ist wie ihr und eine sehr große Gruppe, hat man es etwas einfacher, als wenn man gar nichts hat und sagt, ja, ich vertraue ein paar Leuten, dass sie es schon machen und baut uns mal eine Agentur auf. Das sind ganz unterschiedliche Voraussetzungen, aber trotzdem glaube ich, brauche es für die Customization erstmal ein paar Rahmenbedingungen und ein längeres Commitment und ausreichend Geld. Dann kann das schon relativ gut funktionieren, wenn du einen dauerhaften Betrieb sicherstellen willst für irgendwas. Du darfst aber nie vergessen, finde ich, dass eine Agentur davon lebt, dass sie immer wieder neue Aufgaben hat, dass sie sich immer wieder neu beweisen muss für verschiedene Kunden, für verschiedene Branchen, manchmal auch in Pitches oder in anderen Dingen, und dass du immer noch hochleistungsfähig bist. Und die Gefahr ist, wenn man eine Customized Agency als Exklusivagentur versteht, dass du diese Tätigkeit eigentlich dann die über kurz oder lang abgewöhnst oder eine Organisation. Wenn du sagst, aber ich will etwas haben, wo ich bestmöglich den Betrieb von Maßnahmen hier umsetzen kann, dann kann es sehr, sehr gut funktionieren, weil dann brauchst du eben viel Beständigkeit. Ich sehe in der Customized Agency nicht eine Standardlösung für jeden Kunden.
Florian, wie siehst du das?
Es gibt unterschiedliche Kundenbedürfnisse und wir als Dienstleister sollten uns auf diese Kundenbedürfnisse und deren konkrete Problemstellung einschießen und lösen und die Customized Agencies ein Lösungsangebot von vielen verschiedenen. Grundsätzlich bin ich schon ein Freund von Customized Agencies. Warum? Weil die Aufgabenstellung so komplex mittlerweile oftmals geworden ist, ja, dass du eben doch viele Themen, Dinge, Inhalte unter einen Hut bringen musst und ein Team zusammenstellen musst, was an dem Gesamterfolg am Ende des Tages arbeiten soll, ja. Und das kriegst du in einer Customized Agency besser hin, als wenn du das wäre das Alternativmodell, in 8 unterschiedlichen Einheiten jeweils Leute hast, die zu 10% auf dem Kunden mal mitarbeiten oder die dann noch bei unterschiedlichen Dienstleistern angesiedelt sind. Deswegen hat das Modell schon seinen Vorteil, seine Berechtigung. Aber wie gesagt, das gilt nicht für jede Kundensituation. Aus meiner Sicht für zunehmend mehr, viel mehr Kunden. Aber es ist auch nicht die einzige Lösung.
In Zeiten, in denen Kommunikation ja sowieso always on ist, ist es ja, glaube ich, sowieso schon fast so, dass man vielleicht nicht Customized Agencies, aber Customized Teams
absolut
in den Agenturen hat, weil es nicht mehr wie früher ist, wo man zweimal im Jahr eine Kampagne rausgehauen hat.
Das Thema Inhousing, also was machen wir als Inhouse, dass manche Kunden vielleicht auch sehr gut beraten werden, mal zu überlegen, muss ich das wirklich alles Inhouse oder kann ich mir das nicht auch einfach extern bauen lassen und betreiben lassen von jemandem, der da vielleicht mehr Erfahrung mit hat und vielleicht auch einen anderen Zugang zum Personalmarkt hat und vielleicht andere attraktiver ist für auch tolle Talente, als dass ich das vielleicht selber im Unternehmen bin, welches vielleicht irgendwo im Sauerland oder in Wanne-Eickel sitzt.
Absolut. Klar bin ich kein Fan von Inhousing jetzt per se. Ja, ich glaube, wir als Agenturen haben eine starke Berechtigung, aber es gibt Kunden, die wollen mehr Inhousen. Und ehrlich gesagt, da ist dann unsere Aufgabe, denen zu helfen beim Inhousing, ja, und dort eine Rolle zu spielen. Weil die wenigsten Kunden sagen, dass sie alles von sich aus im Unternehmen machen wollen. Und dann müssen wir uns halt in dieser Rolle irgendwo zurechtfinden und da einen Beitrag leisten. Wir machen ein paar Beispiele, wo wir das, finde ich, gut gemacht haben. Und dann ist das eine Kundenentscheidung. Das Thema Inhousing wird natürlich jetzt gerade in Zeiten von KI mal wieder hervorgehoben. Am Schluss ist es ein bisschen eine Pendelbewegung, ja. Die einen inhousen, die anderen outsourcen. Es gibt für beide Sichtweisen Argumente. Und auch da hängt es, glaube ich, wieder von der konkreten Kundensituation ab, um zu sagen, was macht Sinn oder was macht keinen Sinn.
Und es braucht eben eine ganz klare Strategie im Vorfeld und eine sehr klare Organisation und auch ein Commitment, wenn man etwas in-house und sich eben genau dann überlegt und an welchem Punkt braucht man eben dann doch externen Dienstleister und wie sind die Aufgaben da genau verteilt.
Klar,
Das war ganz spannend. Vielen Dank dafür. Bevor wir jetzt schließen, Florian, brauchen wir von dir noch unbedingt eine Frage für die nächste Folge. Und ich hoffe, du hast da was mitgebracht, was wir dem nächsten Gast mitgeben können.
Naja, die Frage, die ich dem nächsten Gast wahrscheinlich dann stellen würde, ist, wie schaffen wir es, ja, wieder mehr Begeisterung für Marketing und Kommunikation in der deutschen Wirtschaft zu schaffen?
Das ist eine tolle Frage. Bevor wir jetzt ganz zum Ende kommen, noch hier mein kleiner Werbeblock. Ihr da draußen, ihr lieben Hörenden, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn, teilt ihn und liked ihn. Damit helft ihr uns, ein ganzes Stückchen mehr sichtbarer zu werden. Und das ist der größte Lohn für unsere Arbeit hier. Und ansonsten danke ich euch beiden sehr, dass ihr euch hier die Zeit genommen habt. Danke dir, Oliver. Und vor allen Dingen danke dir, Florian, für diese spannenden Insights und dafür, dass du heute da gewesen bist.
Danke, Lena. Danke, Olli.
Ja, vielen Dank auch.
Ciao. Macht's gut. Tschüss.